Die Interpretation, das ist ein Faktor. Und da spielt ganz viel Psychologie mit rein. Das heißt, die Daten schaffen eine scheinbare Klarheit. Der Mensch ist der, der die Daten wieder in seiner Wahrnehmung verzerrt. Darum ist dieses Kollaborative so wichtig.
Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründergeschäftsführer von BARK, und mein Gast heute ist Kishore Sridhar. Er ist Wirtschaftspsychologe und damit hat er nochmal einen ganz eigenen Blick auf das ganze Thema Datenkultur und wie kann ich eigentlich Kultur in der Organisation verändern. Letztendlich geht es ja darum, das Verhalten von Menschen zu ändern. Und da hat die Psychologie sehr, sehr viele Beiträge, die sich auch auf das ganz konkrete Thema Daten, Analytik und KI anwenden lassen. Und darum geht's in den folgenden 30 Minuten. Wir erfahren sehr, sehr viel, ganz konkrete Empfehlungen auch, wie zum Beispiel Kommunikation gestaltet werden sollte, um eine Datenkultur entwickeln zu können. Kishore erklärt uns auch nochmal, wo eigentlich die Probleme liegen. Also wo zum Beispiel die Ängste liegen bei Menschen, die sie davon abhalten, in die Datenkultur zu investieren oder da besser zu werden. Wir sprechen aber ganz konkrete Themen. Wie kann ich eigentlich einen Data Owner finden? Und welche psychologischen Konzepte können mir dabei helfen? Insgesamt eine faszinierende Diskussion mit ganz vielen auch praktischen Anknüpfungspunkten zum Thema Etablierung einer Datenkultur. Ganz viel Spaß damit. Hallo Kishore.
Hallo Carsten.
Ich grüße dich. Toll, dass du heute in meinem Podcast bist. Du bist der Wirtschaftspsychologe. Damit hast du mal einen ganz anderen Hintergrund als die meisten meiner anderen Gäste. Aber du beschäftigst dich auch mit dem Thema Digitalisierung, Daten. Und deshalb dachte ich mir, das wird bestimmt ein tolles, interessantes Gespräch heute. Fangen wir mal ganz allgemein an. Wie kommen denn jetzt Psychologie und Daten eigentlich zusammen?
Ja, eigentlich komme ich sogar aus der Datenwelt und bin in die Psychologie reingegangen. Ich bin ja von Hause aus Ingenieur und dann habe ich mir irgendwann mal vor langer, langer Zeit die Frage gestellt, wie kann es sein, dass so vernünftige Menschen eigentlich diese Daten nicht sehen und nicht erkennen? Also das heißt, wir hatten damals so Risikoabschätzungen gemacht bei Großprojekten und die Daten waren klar, die Faktenlage war klar, aber die Leute haben nicht umgesetzt. Und dann habe ich dann Wirtschaftspsychologie dann studiert, um das zu verstehen. Und seitdem verknüpfe ich eben diese beiden Aspekte. Und tatsächlich sind wir als Psychologen natürlich auch auf Daten immer angewiesen. Das heißt, die meisten Untersuchungen, irgendwelche Effekte, irgendwelche psychologischen Verzerrungen, von denen man mal gehört hat, die basieren ja auf Untersuchungsdaten, die wir dann eben erheben. Also das heißt, wir Psychologen arbeiten mit ganz, ganz viel mit Daten, um unsere Annahmen dann eben auch zu bestätigen.
Ja, also quasi doppelt. Ingenieur und Psychologie, beides Wissenschaften, ja, mit sehr, sehr viele Daten. Und das Thema Datenkultur, da geht es ja eigentlich auch um Menschen, genau wie bei der Psychologie. Und es geht ja um Veränderung und da hat ja mit Sicherheit die Psychologie auch einiges zu sagen. Wenn wir jetzt mal schauen auf so eine datengetriebene Welt oder ein Unternehmen, was stärker Daten nutzen möchte, wo siehst du da die wesentlichen Ansatzpunkte oder vielleicht auch die wesentlichen Punkte, wo Menschen jetzt vielleicht Ängste entwickeln oder da Vorbehalte haben?
Daten schaffen Transparenz und in Unternehmen erlebe ich das immer wieder, dass diese Transparenz natürlich dann auch in zwei Richtungen gehen kann. Das heißt, ich sehe, was um mich herum passiert, aber Menschen sehen auch, was bei mir passiert. Und diesen Weg, das mag ich oft nicht so. Ja, also da haben wir so eine innere Hürde, was aber auch gar nicht schlecht sein muss, wenn man es richtig angeht. Da kann ich auch später noch ein paar Beispiele zu nennen. Aber gerade diese Transparenz, die macht vielen Leuten Angst, weil es immer so ein bisschen sowas damit hat. Ich werde jetzt eben auch in die Öffentlichkeit gezerrt mit dem, was ich tue. Natürlich, wenn du jetzt siehst, was ich tatsächlich diese Woche geleistet habe, beziehungsweise ob ich meine Kennzahlen erfüllt habe, kann ich mich nicht so schnell hinter irgendwelchen Themen verstecken. Gut, wir Menschen können immer noch natürlich unsere Ausreden nennen, wieso wir etwas nicht erreicht haben oder nicht. Aber das ist die eine Gefahr oder Gefahr, die empfundene Gefahr. Ich sehe es als Vorteil. Die zweite Sache ist, dass eine Datentransparenz zudem auch Hierarchien aufbrechen. Denn eigentlich setzt das voraus, dass wenn ich jetzt in der Führungsriege nicht ganz so weit oben bin, aber trotzdem Zugriff haben müsste auf die Daten der höheren Hierarchieebene. Und Daten sorgen dafür, dass Hierarchien flacher werden. Wenn man überlegt, dass ich eigentlich auf maximale Daten Zugriff hätte, damit ich meine Arbeit gut machen kann, es ist die Silo-Denken plötzlich weg. Und es bricht eben auch dieses diese Hoheitsdenken, was die Deutungshoheit angeht von Daten, das entfällt eben auch.
Ja, das ist sicherlich eingängig. Ist es manchmal nicht auch mehr so die Angst vor dem Neuen, dass man also jetzt ja Technologie hat, die ja sehr immer leistungsfähiger wird? Wir sind ja sicherlich ja auch, müssen wir gleich nochmal über künstliche Intelligenz sicherlich reden, das spielt ja damit auch rein letztendlich. Ist das nicht auch ein Thema, dass man da einfach sehr große Hemmnisse hat, weil man vielleicht nicht viel drüber weiß? Also sind das auch Themen?
Ja, natürlich. Vor dem Neuen haben wir immer Angst. Wobei bei den Daten ist mehr ist vor der Transparenz, vor der Sichtbarkeit. Aber wie ich sie dann anwende, das ist dann wieder neu, wenn ich dadurch neue Arbeitsprozesse schaffe. Ich war gerade bis gerade eben mit einem Kunden im Gespräch. Ich berate eben Unternehmen, wo es genau darum geht, dass sie eine neue IT eben einführen, also Software, die eben diese Daten transparent herstellt. Da haben wir natürlich auch darüber geredet, wie können wir dann diese Hemmschwelle abbauen, ein neues System anzuwenden. Die wenigsten von uns mögen, was Neues anzuwenden. Da muss schon der Vorteil für uns so groß sein, dass ich mich in etwas Neues irgendwie einarbeite. Das ist tatsächlich auch eine große Herausforderung, Angst vor dem Neuen. Aber auch das wieder weniger die Angst vor dem Neuen per se, sondern die Angst, werde ich dann plötzlich nicht mehr so gut sein. Beziehungsweise sehen vielleicht die Kolleginnen und Kollegen, dass ich mit dieser Sache nicht mehr so gut arbeiten kann und dass ich dann vielleicht als dumm dastehe. Das ist eine sehr intrinsische Angst, die wir haben.
Ja, ich glaube, ich werde langsam auch älter. Ich kann das immer mehr nachvollziehen, dass einem quasi die Kinder manchmal jetzt schon was vormachen, wo man dann auch so denkt, so, irgendwie vor ein paar Jahren oder vor 10 Jahren war ich eigentlich noch in der Rolle.
Und genau.
Scheint sich gerade umzukehren. Also hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun, denke ich mal.
Und in der Arbeitswelt ist das auch dann noch umso schlimmer, ne? Jetzt so im privaten Bereich, da kann man drüber schmunzeln. Arbeitswelt ist noch was anderes. Und dann haben wir eben auch den Gewöhnungseffekt. Wir gewöhnen uns an Themen, an vielleicht auch an schlechte Lösungen. Die nimmt man dann so hin. Und wenn eine bessere Lösung kommt, das da loszulassen, fällt sehr schwer. Ich kann mich noch entsinnen, das ist so 6 Jahre her in einem Unternehmen, da wurde eine neue Software eingeführt, ein Riesendrama. Es hieß, die alte, die war so viel besser und so weiter, war sie gar nicht, sonst hätte man keine neue eingeführt. Als man die neue eingeführt hatte, gab es viele Bedenken, dann war die da und dann nach 2 Jahren überlegt die Geschäftsführung, ob man doch nicht nochmal migrieren sollte, weil die nicht sehr adaptiv war. Gerade was so REST-API-Schnittstelle anging, etc. Und da war wieder ein großes Geschrei, das ist die beste Software aller Zeiten. Wir können das die doch jetzt nicht wieder verlassen. Also das ist immer, man gewöhnt sich an Dinge, auch wenn sie schlecht sind, und dann loszulassen, das fällt uns Menschen sehr schwer.
Ja, dieses Thema, neue Dinge einzuführen, ist jetzt ja in der Data und Analytics und auch in der KI-Welt ja absolut gang und gäbe. Wir haben ja da eine gute Innovation, das passiert viel. Deshalb, glaube ich, wäre schon spannend, wenn du uns vielleicht schon mal so ein paar Tipps geben könntest oder verraten könntest. Was hast du jetzt zum Beispiel dem Unternehmen geraten? Also jetzt kommt ja ein neues System. Was sind denn die wesentlichen Dinge, die ich tun kann, um jetzt Menschen diese Ängste abzubauen oder das erfolgreicher einzuführen? Also letztendlich geht es ja um Adoption. Ja? Es geht ja darum, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter es dann auch wirklich nutzen.
Ja, also es geht darum, dass man tatsächlich die Mitarbeiter schon relativ früh mit einbindet. Das ist keine Frage. Und dann aber so relativ einfache Fragen gestellt, zum Beispiel in einer perfekten Welt, was würdest du dir wünschen, was die Software der Zukunft oder was die Daten, die wir bereitstellen, dir an Informationen bringen? Und wirklich diese Frage, perfekte Welt, nicht was wäre gut, sondern perfekte Welt. Und dann sind wir in dieser Traumphase quasi und das machen wir immer wieder, da kommen dann die tollsten Ideen. Dann müssen wir natürlich jetzt, also wir, das heißt die ITler müssen dann wieder, oder die Datenanalysten müssen ein bisschen gegensteuern, sagen, das können wir zwar nicht alles bringen, aber wir hätten das schon mal mit dabei, und das wäre da. Das heißt, damit geht man raus aus dem Hier und Jetzt und schafft eine ganz andere Situation. Also das ist die eine Sache. Die andere Sache, gerade bei KI, das schafft unglaublich viele Ängste, braucht man mich in Zukunft überhaupt? Ich war jetzt vorgestern bei einer recht bekannten Bank. Dort saß ich mit den Führungskräften zusammen, 80 Führungskräfte. Und der Vorstand hat folgenden Satz gesagt, das fand ich sehr klasse. Er sagte, hier wird keiner seine Arbeit verlieren, aber Aufgabenbereiche werden wegfallen. So, das heißt, die Aufgabenbereiche, dann kommen neue hinzu. Und das ist natürlich wieder diese Veränderung. Und das sollten wir den Menschen auch klar machen, gerade was KI angeht, wenn man diese Aussage tatsächlich auch so guten Gewissens treffen kann. Die Arbeitsplätze fallen hier nicht weg, aber die Aufgabenbereiche fallen weg. Das heißt, sind wir ehrlich, wir werden uns hier auch verändern müssen. Das ist bei KI gegeben mehr denn je. Und dann ist es wieder Führungsaufgabe reinzugehen und die Frage zu beantworten, wer bist du in dem Kontext? Was machst du aus und warum brauchen wir dich mit deinen Fähigkeiten? Denn ich sage immer, nie war der Mensch so wichtig wie heute. Das ist tatsächlich heute mehr denn je. Und dass wir diesen Mehrwert schaffen. Dann drittens, ganz entscheidend ist, ich nenne das immer die digitale Inventur. Digitalisierung und Daten, das ist eine Denkweise. Das ist nicht nur einfach die nackten Daten, nicht die nackte Software, sondern es ist eine Denkweise. Und die Frage, die wir uns eigentlich immer stellen sollten, ist, welche Aufgabe kann jemand anders besser, schneller oder günstiger machen? Damit ich mich auf das konzentrieren kann, was ich am besten und schnellsten machen kann. Und da spielt dann Software eine andere Rolle. Wenn ich das eben reinbringe und den Leuten sage und vermittle, es geht nicht darum, dich zu ersetzen oder dich zu hinterfragen, sondern dir den Freiraum zu schaffen, dass du das Beste hier mit reinbringen kannst, wer du bist. Das heißt auch zu hinterfragen, welche Aufgaben sind die eigentlich lästig, machen nur Stress und könnte man eigentlich in die KI abschieben, beziehungsweise wo können die Daten die Orientierung geben, damit du weißt, ob du auf dem richtigen Weg bist. Das heißt, Daten, KI schaffen Sicherheit eigentlich und mehr Freiräume. Und das zu kommunizieren, das ist dann eigentlich der Erfolgsfaktor.
Mhm, spannend. Dabei ist, glaube ich, bei jedem deiner Aspekte war Kommunikation eigentlich der Schlüsselpunkt der ganzen Geschichte. Ja. Vielleicht könntest du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Gibt es da oder gibt es schon Ideen, ja, wie ich das am besten mache? Also gibt es bestimmte Formen, wie ich am wirksamsten die Menschen hier erreiche? Gibt es dazu Input aus der Psychologie? Oder aus deiner Praxis, aus deiner Erfahrung?
Aus der Praxis ist es, wie gesagt, den Menschen natürlich in den Vordergrund stellen, den Nutzen, welchen Nutzen er hat. Aber wenn ich das mal jetzt auf so in Unternehmen direkt reinführe, wir haben eben auch Untersuchungen durchgeführt, unter rund 500 Unternehmen war das jetzt im November, haben sie auch mal befragt, hinsichtlich KI. Gibt es eine klare Vision, eine KI-Vision, die im Unternehmen kommuniziert wird? Und da haben rund 2/3 gesagt, das waren mal 67%, nein, haben wir nicht. 14% haben gesagt, weiß nicht, keine Ahnung. Das heißt, sie konnten mit dem Thema gar nichts anfangen. Also können wir sagen, rund 80% haben keine klare Kommunikation. Das heißt, eine Vision, nicht wir führen das und das ein. Eine Vision, das ist erstens. Zweitens, befähigen. Ich war jetzt letzte Woche mal in Unternehmen, die das richtig gut machen. Die geben jedem Mitarbeiter, das sind 600 Mitarbeiter, also jetzt kein kleines Unternehmen, jedem Mitarbeiter kriegt ein KI-Training. Und zwar richtig prompten und KI-Agents selber anwenden, entwickeln und also zusammenbauen. Und das ist stark. Das ist genau das, was du brauchst. Das ist Kommunikation. Damit befähigst du die Leute und nimmst die Angst weg. Die einzigen, die ein bisschen Angst haben, ist die IT, weil er sagt, braucht man uns ja vielleicht weniger. Aber auch das ist eine übertriebene Angst. Das ist das Zweite. Drittens, bindet sehr früh die Erwartung der Mitarbeiter mit ein. Das ist meine Empfehlung. Das heißt, wenn ich eingebunden werde, wenn ich gefragt werde, welche Anforderungen habe ich, was benötige ich, dann bin ich schon in diesem Kommunikationsprozess mit drin. Das Schlimme, was wir immer haben, ist relativ häufig noch in Unternehmen, wir haben eine eindimensionale Kommunikation. Das heißt, ich sage, wie es sein wird und ihr seid damit jetzt glücklich. Ja? Und das funktioniert nicht. Also dieses klare Einbinden, aber auch das Adressieren von Ängsten. Ich würde auch bewusst fragen, habt ihr irgendwelche Bedenken? Welche Bedenken habt ihr? Wird oft nicht gefragt, weil man natürlich Angst hat, jetzt muss ich ans Gespräch gehen. Ne? Und dann reden die alle noch über Bedenken. Nein, Bedenken und dann Lösungen. Wenn ich die aber nicht anspreche, werden diese Bedenken immer geäußert, und zwar in der Kaffeeküche oder dann eben zu Hause beim Bier mit den Kollegen, wenn man sich dann privat trifft. Und das ist der ungünstigste Platz.
Mhm. Jetzt vielleicht zurück zu dem Thema, wie kann ich eine Datenkultur etablieren? Jetzt haben wir gesprochen über dieses Adressieren von Ängsten, also du hast ja gesagt, sehr viel Leadership, sehr viel Kommunikation, die da ganz wichtig ist. Was können wir den Menschen oder was können wir den Data Analytics Verantwortlichen oder auch den Managern hier noch vielleicht mit an die Hand geben, ja, wenn das Thema ist, Datenkultur zu etablieren?
Also Daten werden meines Erachtens nach oft falsch verstanden. Und zwar Daten sollen ja eigentlich helfen, dass wir uns weiterentwickeln können. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, jetzt stellt man sich mal vor, man würde jetzt sagen, in einem Jahr möchte ich einen Halbmarathon oder 10 Kilometer laufen. Also jetzt unabhängig, ob das jetzt hier jemand von den Zuhörern machen möchte, aber das kann man sich ja mal vorstellen. Dann haben wir so eine Absichtserklärung, sagen, jawohl, machen wir. Was passiert? Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass wir 10 Kilometer laufen im Jahr oder einen Halbmarathon laufen. Wieso? Weil wir haben keine messbaren Fortschritte. Das heißt, wir haben keine Daten, mit denen wir arbeiten. Wenn wir aber hingehen würden und sagen, okay, das setzt voraus, dass wir so häufig trainieren, dass wir eben auch schauen, welches Gewicht hast du und wie sollst du vielleicht deine Ernährung umstellen. Innerhalb von 4 Wochen sollst du mindestens dann eben 5 Kilometer schon schaffen in einer gewissen Zeit und wieder ein Plan mit Daten als Benchmark-Daten haben, um dann eben zu sehen, nach 2 Monaten bin ich in den Benchmark oder nicht, dann ist es ja ein positiver Aspekt. Das hilft mir in der Entwicklung. Da sage ich nicht, ich werde kontrolliert. Und gerade der Spaßfaktor spielt ja eine große Rolle. Wir erfassen gar nicht, wie viele Daten wir preisgeben im Internet, weil es so Spaß macht. Das heißt, wenn ich Daten nicht als Kontrolle verstehe, sondern eben als Unterstützung, ein Ziel zu erreichen, was ich als Mitarbeiter, als Führungskraft auch erreichen möchte, dann sind sie sinnvoll. Wenn ich natürlich jetzt jemanden quälen möchte, der will gar keinen Halbmarathon laufen, ja, und der sagt, ich bin ja Gewichtheber oder das ist überhaupt nicht mein Ding und ich komme mit irgendwelchen Daten und sauge noch die Daten heimlich ab von seiner Armbanduhr oder so, das ist kontraproduktiv. Das heißt, sie sollten immer einen Zweck haben. Und das ist der nächste Punkt, der oft falsch gemacht wird. Wir brauchen KPIs, Kennzahlen, auf die ein Mitarbeiter auch Einfluss nehmen kann. Es wird mit irgendwelchen riesigen Kennzahlen gearbeitet, die auf Teamebene sind, noch größere Ebene. Ja, die schaue ich mir an, ich kann sie eh nicht beeinflussen. Dann interessiert mich das relativ wenig. Wenn es aber Kennzahlen sind, auf die ich auch einen Impact habe, dann motivieren die mich und dann sollte ich aber auch zeigen und begleiten, wie ich diese verbessern kann.
Ja, absolut nachvollziehbar. Jetzt hättest du quasi was Motivierendes, also einen Spaßfaktor, ein klares Ziel, Kommunikation rundherum. Hast aber auch was gesagt, was man nicht machen sollte. Vielleicht hast du da noch ein paar mehr Beispiele von auf Lager, weil ich glaube, man kann auch mal gut davon lernen, ja, was man eben, wo Fehlschläge waren oder was man eben auch nicht gut machen kann.
Was man nicht machen sollte, sind halt Daten zu erheben, die Leute nicht, also die sehr ins Persönliche reingehen, sehr ins persönliche Arbeitsumfeld, das ist klar. Man sollte darauf achten, dass man bei den Daten relativ früh natürlich Betriebsrat mit einbindet, aber auch bei der Datenerhebung, Datenanalyse auch die Mitarbeiter aus den verschiedensten Bereichen. Und da meine ich jetzt nicht die Führungskräfte selbst, sondern den Fehler, den ich immer sehe, ich habe so, sagen wir mal, 10, 12, 15 Bereiche, 20 Bereiche und da sind immer die Führungskräfte mit dabei. Großer Fehler. Weil dann ist es ja wieder so, die Führungskräfte, gefühlt kontrolliert ja. Was ich brauche ist, ich brauche tatsächlich die Mitarbeiter, die im Alltag drinstecken, die dann eben auch sowas sagen, es geht ja nicht um die Datenmenge, es geht ja nicht um das Erfassen der Daten, es geht auch um die Auswertung und die Darstellung der Daten. Visualisierung ist ein ganz, ganz starker Faktor. Wie visualisiere ich Daten, dass sie mich ansprechen, dass ich sie sofort verstehe? Und das ist ein großer Fehler, den ich immer wieder sehe. Die Visualisierung ist so verkopft und so übertrieben, dass ich auch keinen Spaß habe, sie mir anzuschauen. Denn eigentlich sollten Daten so sein wie beim Computerspiel. Wenn man Computer gespielt hat, weiß es. Ich sehe sofort, so viel Leben habe ich und so viel dies und das. Und so ist auch meine Munition. Und ich bin auf 3. Platz oder 10. Platz und keine Wissenschaft. Jetzt sollten wir natürlich unbegrenzte Leben haben in meiner Arbeit. Aber dieser Gamification-Faktor, der wird oft unterschätzt. Und ich habe gesehen, wenn Leute das auch auf ein bisschen zu auf Apps reinspielen, selbst, ich sag mal, vom Berufsbild her, Leute, die nicht so viel mit Daten zu tun haben, wie bis zur Logistik arbeiten und so weiter, die haben Spaß daran, wenn es einfach aufbereitet ist und sie sofort sehen, aha, so funktioniert es und ich weiß, wo ich stehe.
Ja, super. Da kann ich vielleicht kurz auf andere Folgen verweisen des Podcasts. Wir haben einmal mit dem eine Folge gehabt zum Thema Storytelling, also Data Storytelling, das ist ja genau das. Ne? Wie schaffe ich es, Daten eben ja mit so darzustellen, dass es eben wirklich Sinn ergibt, dass sie ankommen, dass da auch dann am Ende eine Handlung davon ausgelöst wird, dass er das, was wir eigentlich wollen. Und dann vielleicht noch zum Thema Gamification hatte ich den Sebastian Kauster von Vattenfall. Da ging es um Data Governance mithilfe von Gamification. Und Data Governance ist ja häufig mit so das abschreckendste Bereich von Daten und Analytics. Ja. Und er hat eben auch super Beispiele gehabt, wie man das eben dann doch schafft. Ja, das sollte vielleicht auch mit Spaß zum Thema beim Thema Datenqualität mitmachen, ja, was für viele ja wirklich eine lästige Thematik ist. Also insofern hatten wir dafür, glaube ich, auch schon tolle Beispiele hier in dem Podcast.
Ja, da kann ich aber auch ein schönes Beispiel. Ich schreibe ja für Focus online, dort als Change-Experte, und es kommen so zwei, dreimal die Woche kommen eigentlich Beiträge von mir. Jetzt gerade war ich ein bisschen viel beschäftigt, da ein bisschen weniger. Aber die haben im Hintergrund, haben die eben auch sowas wie ein Gamification, wo man eben Punkte bekommt. Dann je nachdem Reichweite und was man wie häufig man veröffentlicht. Und da gibt es dann auch so schönes Ranking. Das macht dann Spaß. Und dieses Ranking, meine Frau fragte mich auch, warum interessiert dich das Ranking? Ja, das ist, kriegst ja jetzt niemand, wenn du Platz 1 bist. Jetzt bin ich gerade wieder Platz 3. Aber es ist so ein sportlicher Ehrgeiz. Ja? Ich weiß jetzt auch nicht, wer auf Platz 1, Platz 2 ist, aber das ist für mich so ein sportlicher Ehrgeiz, das ist sympathisch, einfach zu sehen. Ich fliege da aber die Woche rauf und sage, ja, da weiß ich, wo ich bin. So kann man mit Daten auch viel erreichen und auch mit einem Benchmark dann was schaffen. Wichtig ist natürlich, dass die Benchmarks immer so sind, dass ich meinen Wert kenne, aber die anderen Personen oder die andere Abteilung anonym sind bei den Benchmarks. Sonst haben wir dann wieder so einen Konkurrenzkampf, der wieder kontraproduktiv ist.
Ja, okay. Aber das appelliert sozusagen an menschliche Antriebe offensichtlich. Ne?
Ja, genau. Ja, wir sind auch ego-getriebene Wesen. Wir dürfen nie das Ego unterschätzen. Ja, Ego, Anerkennung, gesehen werden. Auf der anderen Seite, Jean-Paul Sartre sagte, die Hölle, das sind die anderen. Das heißt, dieses gesehen werden schafft ja auch ein Gewissen. Also ich habe immer meine Bude aufgeräumt als Student, wenn Mama oder Freundin zu Besuch kam. Ja, das war das Gewissen. Nicht anders hier auch. Und wenn ich dann sowas wie ein datengetriebenes Über-Ich habe, was dann eben mir zurückspiegelt, ne, ist deine Bude aufgeräumt oder nicht, und ich dann vielleicht noch ein paar Badges bekomme, ein paar Sternchen, dann hat das wieder einen großen Vorteil, dann werden Daten auch sinnvoll benutzt.
Ja, absolut. Also kann ich bestätigen, das ist auch was wir empfehlen, dass man sozusagen in der Kommunikation nicht nur mit Daten kommuniziert, das wäre dieses Storytelling, sondern auch über Daten. Das heißt also, quasi Menschen auf ein Podest hebt und sagt, guck mal hier, Peter Müller hat hier ganz tolle Analysen gemacht und die haben uns als Unternehmen so und so weitergebracht. Und ich denke mir immer, das wäre mal spannend, von dir vielleicht nochmal etwas wissenschaftlicher von dir zu hören. Ich denke mir immer, dass das wirklich dieses Vorbild schaffen, wirklich eine sag mal, kulturbeeinflussende Maßnahme ist. Ja, dass ich dadurch es schaffe, das Verhalten von Menschen wirklich zu ändern, weil sie eben, was ja eigentlich die Kultur im Kern ist, die wir hier haben, ja, also wir wollen das Verhalten ja ändern, dass das ein Baustein sein kann, ja, dieses Vorbilder schaffen, auch die Anerkennung, die sie dadurch bekommen, dass vielleicht dann der Vorstand noch da die Hand schüttelt und sagt, das hast du wirklich toll gemacht oder sowas, ja, dass das Leute auch wirklich zur Veränderung bewegt. Stimmt das so?
Ja, das stimmt. Also gerade der direkte Vorgesetzte oder die direkte Vorgesetzte trägt zu 70% bei, also das hatten wir jetzt in ein paar Stunden gehabt, was die Kultur angeht und die Motivation, oder anders ausgedrückt auf den direkte Vorgesetzte und dessen Fehlverhalten, ist der Hauptgründe dafür, dass Leute demotiviert sind und den Arbeitgeber wechseln. Das heißt, das spielt eine ganz wichtige Rolle, wie gehe ich damit um. Dann haben wir aber auch gesehen, dass die Mitarbeitermotivation rund um 39% höher ist, wenn ich einen kollaborativen Arbeitsstil habe, als wenn ich einen hierarchischen Arbeitsstil habe. Das unterscheidet sich natürlich ein bisschen von Branchen und Kultur, aber wenn wir jetzt mal so in einem allgemeinen westeuropäischen Raum bleiben, dann ist das tatsächlich so, dass diese strenge Hierarchien, ich sage und drücke, weniger ist als dieser kollaborative, wo wir gemeinsam das eben interpretieren. Und bei Daten sollten wir eben auch nicht vergessen, ich habe jetzt sehr viel auch über interne Daten geredet, aber Daten geben mir auch Macht, die Welt zu verstehen. Und wenn ich das den Menschen auch vermittle, gerade die Welt ist ja so komplex geworden und so unverständlich in vielen Dingen, wenn ich da die richtigen Daten habe, wir nutzen Marketingdaten, wir wissen genau Zugriffsdaten, all sowas, und daraus dann eben einfach die Handlung ableiten kann, dann schafft es mir nicht als Vorgesetzte, sondern als Team im Verbund die Möglichkeit, die Welt besser zu verstehen und innerhalb dieser sehr komplexen Welt zu navigieren. Und ich kriege wieder ein Stück von Berechenbarkeit zurück. Das ist ein ganz wichtiger Faktor.
Ja, und da adressiert ja wieder diese Angst, ja, des Unbeherrschbaren, des Undurchsichtigen, des Superkomplexen. Und die Welt kann ja dann auch das Unternehmen sein. Ja? Das ist ja häufig schon komplex genug. Das heißt also, da Transparenz zu schaffen.
Ja, natürlich. Ja. Der Impact, der auch von außen auf das Unternehmen einwirkt. Aber wir haben ja die internen, aber auch externe Daten, Marketingdaten, Absatzdaten etc. Aber auch da wieder, wir haben heute die Möglichkeit, die Daten so aufzubereiten, dass sie jeder ganz einfach verstehen kann. Und das ist immer, was ich immer wieder sehe, macht es nicht so komplex, nicht irgendwelche riesigen Dinge. Und vor allem, Daten sollten frisch sein. Die sollten wirklich, wirklich frisch sein. Die sind ja so eine Avocado, die kann ich nur 3 Tage essen, dann ist sie schon wieder zu gammelig. So sind Daten inzwischen. Ja, die sind nicht wie Äpfel, die ich schon dann irgendwie 6 Wochen noch irgendwo im Keller liegen lassen kann, sondern Daten müssen heutzutage frisch sein, denn nichts ist schlimmer als die Daten von vor 6 Wochen, die sind schon wieder überholt.
Also, du brichst die Lanze für Real-Time-Streaming-Daten und ähnliche Dinge.
Genau.
Übersetzen. Ja, aber ist natürlich nachvollziehbar. Und es stimmt ja. Wir sehen ja irgendwie so, die Welt dreht sich immer schneller. Also wir haben immer schnellere Veränderungen und dann steigt natürlich auch der Bedarf nach aktuellerer Information, weil eben, wenn in einer Woche schon so viel passieren kann, dann sind die Daten von vor einer Woche tatsächlich zum Teil wahrscheinlich begrenzt in ihrer Aussagefähigkeit.
Ja, aber da gebe ich dann noch eine weitere Warnung. Dann haben wir aber noch diesen Filtereffekt. Kennen wir, dass man sich natürlich jetzt nur die Daten oder die Informationen in den Daten sieht, die meiner Meinung auch passen und genehm sind. Und so stand doch alles in Daten, aber vielleicht sollst du mal von der linken, rechten Seite oben und unten betrachten. Und die Interpretation, das ist ein Faktor. Und da spielt ganz viel Psychologie mit rein. Das heißt, die Daten schaffen eine scheinbare Klarheit. Der Mensch ist der, der die Daten wieder in seiner Wahrnehmung verzerrt. Darum ist dieses Kollaborative so wichtig. Deswegen meine Empfehlung, immer 3 Leute sollten sich über Daten bei Entscheidungen dann austauschen, die verschiedene Blickwinkel haben, damit wir eben nicht in diese Filterblase reinkommen. Idealerweise natürlich 3 Leute, die jetzt nicht immer genau den gleichen Blickwinkel haben, sondern Daten sollten von mehreren Seiten betrachtet werden. Mhm. Denn der Mensch ist der Schwachpunkt.
Ja, deshalb reden wir über Datenkultur. Wir wollen ja eben die Menschen bewegen und die Techniker merken eben sehr schnell, dass man Technik dann zumindest einigermaßen beherrschen kann, aber eben Menschen einfach nicht. Ne? Sondern die machen halt, was sie wollen sozusagen und darum geht es bei Datenkultur. Ich wollte noch mal eine ganz konkrete Frage stellen. Und zwar, wir erleben das, wenn wir jetzt nochmal über Data Governance nachdenken. Wir erleben das, dass einer der schwierigsten Teilaufgaben ist, Menschen zu finden oder vielleicht zu motivieren, eine Data Ownership zu übernehmen. Ja, also die Verantwortung für Daten. Und das ist eigentlich so, regelmäßig wird das berichtet. Wir sehen es auch selber in unseren Kundenprojekten. Und da gibt es jetzt verschiedene Ideen, zu wie man das eigentlich machen könnte. Ja, eines zum Beispiel, ja, das muss einfach top-down, ja, das muss bestimmt werden und dann sonst wird das nie funktionieren. Du hast ja gerade mehr so diesen motivatorischen Aspekt erwähnt. Hast du dazu vielleicht eine konkrete Empfehlung? Wie kriege ich das hin, wenn ich jetzt, ich brauche diese Ownership für Daten, ist ja ganz wichtig. Ja, irgendjemand muss ja mal sagen, damit machen wir das oder irgendjemand muss mal die Qualität auch definieren, irgendjemand muss mal die Metadaten da auch rausholen, wenn sie nicht verfügbar sind. Also diese Rolle ist wichtig, nur es ist sehr, sehr schwer, Menschen da zu finden, teilweise in Organisationen. Hast du dazu eine Idee oder Erfahrung?
Also wir blicken gerade auf die Zunge, es ist nicht gar nicht so, dass die Ownership für Daten, es ist so Ownership fürs Handeln. Ne? Also das ist ja in der Konsequenz. Ich würde wie wir das machen, ist, ich bin ja ein überzeugter Anhänger des selbstoptimierenden Teams. Schaff dort 3 Rollen innerhalb des Teams, nicht nur einer, der das ownt. Sondern 3 Rollen. Also einer ist der so Daten interpretiert und Kommunikator. Das ist ganz wichtig. Dann ein Schnittstellenkoordinator. Also Schnittstellenkoordinator ist derjenige, der also aus den Handlungen, die sich aus den Daten ergeben, das auch mit anderen Abteilungen kommuniziert. Denn das sehe ich immer wieder ein Frustfaktor, der entsteht. Ich habe irgendwelche Daten, ich habe Erkenntnisse, das muss ich vielleicht an andere Abteilungen rangehen. Da habe ich dann Baustellen, das funktioniert dann nicht und deswegen sind alle gefrustet oder ist man gefrustet und dann Ownership der Daten heißt ja, ich habe in den Händen heiße Kohlen, ja, und die will ich dann wirklich nicht ownen, ja, die packe ich dann lieber in den Grill ein und ignoriere sie. Und deswegen also ein Kommunikator und Schnittstellenkoordinator, natürlich immer geschlechtsneutral und ein Ideensammler. Und dass man sagt, okay, das sind die Daten, welche Ideen haben wir? Und Ideen sammeln heißt nicht, dass ich selber die Ideen sammle, sondern auch im Team rumgehe, uns ist das aufgefallen, was haltet ihr davon? Dass ich das also weg von einer Person kriege, sondern zu drei Personen in so einem Team, hängt natürlich von der Teamgröße ab, aber so Team 10, 12 Leute und die klar mit diesen Aufgaben reingehen, einmal die Woche eben rumgucken, welche Ideen haben wir, um die Daten zu verbessern. Ich kommuniziere immer die Daten, also der andere, beziehungsweise wir koordinieren mal mit anderen Leuten, dass sie es besser machen können. Und damit haben sie dann den, der die Daten quasi pflegt und noch genauer einholt, auch entlastet und wir schaffen dadurch eine Verbreitung. Damit habe ich sehr, sehr große Erfolge in Teams, das ist aus dem Prinzip der selbstoptimierenden Teams, wo wir eben verschiedene Rollen haben, so ein bisschen eine Mischung aus Agile und selbstoptimierend, aber damit kriegen sie wirklich die Daten dann auch gelebt und dieses Daten-Ownership dann eben auch reingetragen ins Team,
durch das Team gelebt.
Interessanter Vorschlag, vielen Dank. Letztes Thema, was ich gerne noch mit dir besprechen würde, ist, du hast es am Anfang ganz kurz erwähnt, Befähigung. Und das ist natürlich im Rahmen von Datenkulturinitiative häufig ein ganz wesentlicher Teil. Ne? Läuft manchmal unter Namen Data Literacy, Ausbildung, Akademien, wie auch immer. Aber es geht immer um die gleiche Thematik. Wir müssen die Menschen befähigen, ausbilden, besser jetzt mit den Werkzeugen umzugehen, aber auch Daten zu verstehen, und weitere Fähigkeiten, die benötigt werden in diesem ganzen Kontext. Was sagt jetzt die Psychologie, wie ich da am besten rangehe? Also wie lernen Menschen am besten, gerade jetzt in diesem Kontext IT-Systeme, Software, Daten?
Auch da geht es, ich brauche diesen Übertrag zwischen Erkenntnis und Handeln. Das ist das, was ich stärken sollte. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt beziehungsweise verstehen, was tue ich dann, wenn ich eine Erkenntnis habe und ich daraus nichts ableiten kann und nicht handeln kann. Wir haben psychologisch immer wieder Barrieren. Ich nenne jetzt mal gleich zwei Barrieren. Eine ist die Übersetzungsbarriere. Deswegen sind solche Personen schon ganz wichtig, dass ich eben schon weiß, du bist Schnittstellenkoordinator oder Ideen, geh du mal Ideen sammeln. Wir haben dieses Datenproblem, wir haben den Problem erkannt. Kannst du mal, so damit habe ich immer gleich diese Übersetzung ins Handeln. Nichts ist schlimmer, als wenn ich nicht sofort Prozesse habe, aus denen sich dann etwas draus ergibt. Das ist eine. Das andere ist ein wichtiger Faktor, den ich immer wieder gerne erwähne. Es ist dieser Sunk-Cost-Effekt. Sunk-Cost-Effekt ist nichts anderes als Ableitungsgewohnheitseffekt, wenn wir in etwas investiert haben, ob Zeit, ob Geld, ob Leidenschaft, dann neigen wir dazu, das nicht mehr so schnell loszulassen. Das kennt man, wenn man irgendwie mal so einen Drucker gekauft hat, der eigentlich vorne und hinten nicht mehr funktioniert. Oder das tolle Auto, was irgendwie 15 Jahre alt ist und das immer wieder wird nochmal 4.000 Euro, 2.000 Euro. Eigentlich hätte man schon länger ein neues oder ein anderer Gebrauchtwagen kaufen sollen. So, das ist dieser Zahnkosteneffekt. Der ist bei uns sehr stark. Übrigens, viele Beziehungen basieren auf diesem Prinzip. Ne? Wir sind schon so lange zusammen, da können wir uns ja nicht einfach trennen. Zahnkosteneffekt, das ist klar. Aber auf der anderen Seite stellt sich dann die Frage, also das ist der Hauptgrund bei der Datennutzung, Dateninterpretation. Ich habe jetzt die Erkenntnis, das heißt aber, ich muss ja alte Pfade verlassen. Oh weia, also ich finde dann, mein Herz, meine Psyche sagt oh weia, mein Verstand sagt, welche Gründe gibt es jetzt, genau diese Wege nicht zu verlassen? Keine Zeit, zu viel Geld, zu viel Aufwand, will ja keiner, dann argumentiere ich das. Dieses Sunk-Cost-Effekt immer wieder überlegen in allen Handeln, was wir tun. Und dann kommen wir eigentlich schließlich quasi wieder der Kreis, der Kosteneffekt kann man dann wieder ausmerzen, indem man dann sich die Frage stellt, aber was wäre denn in einer perfekten Welt? Mhm. Ich sehe diese Daten. Und was wäre in einer perfekten Welt? In einer perfekten Welt würde Willi, Susi und Klaus die sofort anwenden. In einer perfekten Welt würden wir hier nicht auf 20%, sondern auf 50% stehen. Vielleicht auf 80%. Und dann die Frage, warum ist das nicht so? Das ist eigentlich immer die Frage. Und in der Psychologie sehen wir immer wieder, ich kann die tollsten Erkenntnisse haben, sie werden nicht umgesetzt wegen Sunk-Cost-Effekt und Gewohnheitseffekt. Kennt man selbst, Arzt sagt, mach mehr Sport, weiß ich. Und dann mache ich das vielleicht 4 Wochen und dann höre ich schon wieder auf, weil ich gehe wieder an die alten Gewohnheiten zurück. Das ist eben die Sache, die wir haben. Dann noch ein weiterer Punkt. Die meisten Dinge versanden, kann man mal bei sich selbst beobachten. Wenn man mal mit dem Rauchen aufgehört hat, fängt man nach 6 Wochen wieder an. Sport angefangen, nach so 6 Wochen bis 8 Wochen hört man wieder auf. Das heißt, wir fallen in alte Verhaltensmuster nach 6 bis 8 Wochen. Und nichts ist schlimmer, als dass man sagt, jetzt haben wir eine Veränderung veranlasst. Alle nicken, basieren auf den Daten. Ja, und dann wird das schon laufen. Es wird gar nichts laufen. Nach 6 bis 8 Wochen haben wir wieder die gleichen Herausforderungen. Das heißt, eigentlich 6 bis 8 Wochen Rhythmen immer wieder alles auf den Prüfstand stellen. Das ist entscheidend.
Ja, das ist doch mal eine sehr praktische Empfehlung, dass man, aber das ist super, das so ein bisschen von dir zu hören, dass man da quasi dann noch das entsprechend ableiten kann. So, unsere Zeit ist leider um. Ich habe so das Gefühl, wir könnten wirklich noch sehr, sehr lange sprechen, aber ich glaube, wir haben viele wirklich spannende und wichtige Aspekte angesprochen. Also wo aus deinem Hintergrund, aus dem psychologischen Hintergrund wirklich, glaube ich, tolle Impulse nochmal dabei waren zum Thema, wie kann ich eine Datenkultur etablieren? Magst du zum Abschluss vielleicht nochmal so eine Summary machen? Was sind so aus deinem Blickwinkel, was sind die wichtigsten Themen, Punkte, wenn ich diese Aufgabe habe, eine Datenkultur zu etablieren?
Ja, schafft eine Vision, was die Daten den Einzelnen bringen kann. Nicht dem Unternehmen, sondern was es der Person bringt. Weniger Arbeit, schneller agieren, etc. Und geht nicht über Angst. Das sehe ich immer wieder, wenn Vorstände und so weiter, die sagen, wenn wir das jetzt nicht machen, sind wir in 5 Jahren weg vom Markt. Ganz häufige Sache. Und wenn wir KI nicht begreifen, sind wir in 3 Jahren weg vom Markt. Keiner agiert positiv auf Angst. Die Leute tauchen ab, sie bewerben sich woanders. Also Flucht ist die Reaktion, Aggression, Wut machen wir gar nicht. Das hebt dich weiter. Und auch nicht erklären, wenn wir das so machen, haben wir 20% mehr Marktanteil. Da sage ich auch jedem Geschäftsführer, jeder Person, wie viele Mitarbeiter von Ihnen kommen hier in diesen Laden wegen 20% mehr Marktanteil, sondern die Frage ist, was bringt es dir? Welcher Mehrwert hast du? Und das kann man gar nicht mehr auf Teamebene, da muss man wirklich sogar auf persönliche Ebene gehen. Aber welchen Mehrwert hast du, dass du diese Daten bekommst, dass wir dir das zur Verfügung stellen? Und was brauchst du noch? Also der Mehrwert auf die Person. Und das ist die ganz große Kunst. Und das ist nicht einfach. Aber der Mensch, der ist nun mal ein komplexes Wesen. Und das sehe ich immer wieder, dass die Leute da die größte Scheu haben, sich mit dem Menschen auseinanderzusetzen.
Ein schönes Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank, Kishore. Und ich kann nur sagen, alles Gute für dich und bis bald.
Danke. Tschüss. Danke dir, Carsten. Bis dann. Tschüss.